Hier ist der Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin Timo und heute geht's um Life Changer. Der Glaube an Jesus kann nämlich ziemlich das Leben von einem Menschen durcheinander bringen. Und so war das zum Beispiel auch bei Toni Babic. Der war früher mal ziemlicher Fußball-Ultra vom VfB Stuttgart und mittlerweile ist er Diakon. Wie das passiert ist, erzählt er uns gleich live beim Abend der Jugend. Markus Kosian von Promis Glauben stellt uns den Popmusiker Toni Kraus vor. Dem sein Leben hat sich nämlich auch in letzter Zeit grundlegend geändert. Der war früher mal ein ganz normaler säkulärer Sänger, war mit Helene Fischer und vielen anderen unterwegs und mittlerweile hat er sich wirklich zu Jesus bekannt. Ganz am Ende hören wir nochmal von Diakon Martin Bader einen Impuls über das Gleichnis von Jesus und dem königlichen Hochzeitsmahl. Und da geht es ein bisschen darum, wie ich solche Life-Changer in meinem eigenen Leben erkennen kann. Jetzt starten wir aber gleich rein mit dem Song Where You Go, I Follow von Justin Bieber und Chandler Moore. Justin Bieber hat in den letzten Jahren ja auch einen ziemlichen Lebenswandel vollzogen und ist mittlerweile auch bekennender Christ. Where you go, I follow. You're with me every step of the way. Abend der Jugend, hier Timo Blanche. Heute das Thema Life Changing oder Life Changer oder vielleicht ein bisschen altmodischer ausgedrückt, die Umkehr. Bei mir ist jetzt Toni Babic. Er war früher ein VfB Stuttgart Ultra. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Ultra ist. Ultras sind so ein bisschen, ich würde mal sagen, die Hardcore-Fans von den Fußballvereinen, die wirklich alles dem Fußball unterordnen, zu jedem Spiel ins Ausland mitfahren, immer Vollgas supporten, ihr ganzes Geld da reingeben. Und ja, Toni war früher Vollgas dabei als Fan. Und mittlerweile ist er aber eigentlich gar nicht mehr im Stadion anzutreffen, sondern eher in der Kirche, weil er mittlerweile Diakon ist. Wie Gott sein ganzes Leben radikal verändert hat, das erzählt er mir jetzt. Und wenn ihr Fragen an ihm habt, dann könnt ihr die auch stellen. Und zwar unter der Nummer 0171 57 53 200. Und ich begrüße es ganz herzlich den Toni bei mir.
Ja, hallo, guten Abend und grüß Gott.
Hi Toni, cool, dass du dabei bist.
Hi.
Ich habe ja gerade schon gesagt, du bist ziemlich ein Fußballfan auch. Es gibt ja schon lange so die Diskussionen, sogar Bücher drüber, über diesen Fußballgott, ja. Würdest du sagen, diesen Fußballgott gibt's?
Naja, wenn ich sehe, wie unfair es manchmal in Spielen zugeht, also das Spielende oder so ausgeht, dann glaube ich nicht, dass es einen Fußballgott gibt.
Du glaubst nicht wirklich, dass es diesen Fußballgott gibt. Wunderbar, danke schon mal für die erste Antwort. Wie bist denn du so aufgewachsen in deinem Leben? Bist du schon immer gläubig gewesen?
Ja, also ich bin so klassisch katholisch aufgewachsen, erzogen im katholischen Glauben. In einer kroatischen Gemeinde bin ich auch als Kind jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen. Aber dann so in der Jugendzeit, sagen wir mit Anfang Ausbildung, wo man dann sein eigenes Geld verdient hat, dann ist man so ein bisschen abgedriftet und dann halt immer mehr. Je älter man wurde, von der Kirche, vom Glauben. Ich würde eher sagen, der Glaube war eher so, ja, keine Ahnung. Man denkt, nur weil man Mitglied ist in der Kirche, dass man dann halt eben auch irgendwie gläubig ist. Aber das Leben, wie man gelebt hat und was eigentlich Jesus von mir erwartet, hat nichts miteinander zu tun gehabt.
Hast du damals schon, warst du da auch irgendwie im Fußballverein oder sowas?
Ja, ich habe in der Jugend, habe ich ein bisschen selber Fußball gespielt. Danach war es mehr der Kneipensport.
Okay, und wie bist du dann zu so einem Ultra-Fan geworden?
Ja, das ist wie so oft mit den Sachen, also man steht ja nicht irgendwie morgens auf und sagt, ich werde jetzt irgendwie fanatischer Fußballfan oder wie mit einem Alkoholiker, der ja auch nicht aufsteht und sagt, ich werde ab heute Alkoholiker. Es ist so ein, ja, vielleicht mit dem Fußball selber gespielt, groß geworden. Regional ist ja hier viel, VfB Stuttgart, so ist auch ein Bezug dazu gekommen. Dann geht man irgendwann mal das erste Mal ins Stadion, da ist man begeistert von dieser Atmosphäre, von der Stimmung. Und dann will man wieder hin, wieder. Und so häuft sich das dann und so wird es einem irgendwann mal vielleicht auch das Wichtigste im Leben.
Das heißt, du wohnst in der Nähe von Stuttgart?
Ja, ich habe 70 Kilometer bis Stuttgart, also so ganz nah bin ich jetzt nicht. Bin eher ländlich hier im Schwarzwald und ja, es ist noch eine Strecke bis Stuttgart hin, ja.
Okay, Und dann bist du mit deinen Kumpels ins Stadion immer gegangen.
Genau, ich hab einen guten Freund, mit dem habe ich immer noch Kontakt, obwohl er manchmal auch Kopf schüttelt, was mit mir passiert ist, aber wir sind im guten Kontakt und genau, mit ihm war ich dann oft. Es kamen ein paar Jungs mehr dazu, als es mehr in diese, ja, ich war ja nicht ganz in der Ultraszene drin, also ich war ja nicht im Mitglied jetzt in einer Ultragruppe, aber der erste Kontakt ist da schon entstanden. Und bevor ich mir noch eine Dauerkarte zulegen konnte und es dann komplett auszuleben, ja, dann hat Jesus gut reingegrätscht in mein Leben.
Was hat dich damals so fasziniert am Fußball?
Ja, es war schon die Stimmung. Also wenn man im Stadion ist und die Atmosphäre, die Stimmung, ist schon was Besonderes irgendwo. Ja, also wenn wir jetzt so an der Autobahn irgendwo vorbeifahren und man sieht so ein Fußballstadion, ist ja auch eine Architektur, die einen begeistert oder so. Aber es war schon, ja, die Stimmung im Stadion hat mich einen großen Einfluss auf mich gehabt damals, ja.
Fußball ist ja oft nicht nur irgendwie tatsächlich, also so ein Stadionbesuch ist ja oft nicht nur Fußball, sondern da gehört ja auch oft noch mehr dazu. Wie war es denn dann so mit dem Alkoholkonsum?
Ja, gut, der Alkoholkonsum war bei mir nicht nur beim Fußball. Also ich war am Wochenende schon auch ein Partymensch. Ja, ich habe schon sehr viel gefeiert und war eigentlich fast am Wochenende nur zum Schlafen da. Ja, aber im Stadion natürlich. Ja, da hat man sich halt vorher ein bisschen warm getrunken und ja, vielleicht noch ein Bier danach auch noch. Genau, also Alkohol war genug da, das stimmt, ja.
Die Ultraszene ist ja nicht gleich die Hooligan-Szene. Hast du trotzdem irgendwie auch solche Gewaltsachen im Fußball erlebt oder kam das bei dir eher nicht so vor?
Also so jetzt die Gewalt, wo man als erstes denkt, wie Schlägereien oder sowas, das nicht. Aber wenn man so jetzt die Aggressionen sieht und die Beleidigungen gegenüber anderen, dann würde ich das ja auch schon irgendwo als Gewalt einstufen. Ja. Es ist nicht gleich eine Tat. Aber ja, es gab Provokationen, es gab von beiden Seiten und klar mit dem Alkohol und wenn es dann so heiß herging noch im Spiel, ja, da kamen schon auch Schimpfwörter und Beleidigungen und was weiß ich nicht alles über die Lippen und genau und Gesten aller möglicher Art.
Aber das Auto vom Schiri hast du jetzt nie angezündet?
Nein.
Du hast ja vorher gerade schon gesagt, der Glaube war als Kind irgendwie da, jetzt auch nicht groß. Ist er dann während diesem immer öfters ins Stadion gehen, ist er dann noch weiter weggegangen, also immer kleiner geworden?
Ja, also rückblickend auf jeden Fall kann ich das so sagen. Der war schon sehr, also wenn man es als Flamme sieht, war das echt Sparflamme, was an Glauben noch da war. Weil man halt einfach sich das wie so eingeredet hat, ja. Ich habe es vorhin schon gesagt, man ist Mitglied in der Kirche und irgendwie denkt man, ja, man ist es, das reicht oder sowas, keine Ahnung. Man hat sich das ja probiert, schön zu reden, wie es oft so im Leben ist. Aber jetzt aus heutiger Sicht kann ich schon sagen, ja, das hat gar nichts mit dem Evangelium Jesu Christi zu tun gehabt, wie ich mein Leben gelebt habe. Absolut nicht.
Du bist ja mittlerweile auch Vater von Kindern. Ich habe gemeint, du hast damals schon in dieser Fußballzeit noch deine Frau kennengelernt. Wie war denn das? Du hast ja gemeint, du warst fast die ganze Zeit nur am Feiern, selten zu Hause. Wie hast du die denn dann überhaupt kennengelernt?
Ja, also wir haben uns ja auf einem Musikportal im Internet kennengelernt. Das gibt's schon gar nicht mehr. Auch eher zufällig. Also es war keine Partnerbörse, dass man jetzt gezielt jemanden gesucht hat. Es war dann eher Zufall. Da ist so der Kontakt entstanden, hat man sich geschrieben, dann telefoniert, irgendwann mal getroffen und so. Ja, und das mit dem Fußball und mit dem Feiern, da gab es dann halt eben auch oft Probleme dann in der Beziehung, ja. Ist dann zum Streit gekommen und dann, wo wir zusammen gewohnt haben, umso mehr. Ja, also ja, täglich vielleicht nicht, aber schon sehr oft, also mehrmals die Woche, dass man sich dann auch deswegen in die Haare gekriegt hat, weil einfach andere Aufgaben auch auf einen zukommen, vor allem dann als Vater und man aber irgendwie noch dieses Fußball und der VfB und da gibt es ja noch diesen kroatischen Verein, der wo ja sogar noch über dem VfB stand, für den ich gebrannt habe. Das hat sich halt einfach dann, wie kann man das sagen? Ja, das hat sich gegeneinander dann gestellt. Ja, und dann kam es halt eben zu Konflikten und viel Enttäuschung natürlich auch gegenüber meiner Frau und meinem Sohn damals. Ja.
Ich bin gerade mit Toni Babic im Interview. Auch ihr könnt eure Fragen stellen und zwar unter 0171 57 53 200. Toni Babic wird gleich noch mit mir weitersprechen und erzählen, wie dann auch der Umschwung kam, wie er von diesem Fußball-Fan-Sein rübergekommen ist in sein Glaubensleben, das dann deutlich intensiver wurde und irgendwann auch ins Diakonsein übergeschwappt ist sozusagen. Von dem her, bleibt auf jeden Fall dran, wer ihn liebt. Schickt mir gerne eine Frage ein. Nochmal die Nummer 0171 57 53 200 und dann hören wir uns gleich wieder nach dem Lied Neues Leben von Soul Devotion Music. Und da wird schon gleich das Thema angesprochen, von dass Gott uns auch ein neues Leben schenken will. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mein Name ist Timo und ich bin gerade im Gespräch mit Toni Babic. Er hat gerade schon erzählt, dass er früher ziemlich häufig im Stadion unterwegs war, darunter auch seine damalige Freundschaft zu seiner Frau sehr gelitten hat. Und wir wollen jetzt auch sprechen, wie dieser Umschwung dann passiert ist, dass er gläubig wurde. Und ich habe euch gerade auch noch gefragt nach Fragen, die ihr ihm stellen wollt. Ich habe ein paar reinbekommen und die werde ich im Interview jetzt auch gleich einbauen. Und danke nochmal für all die Fragen, die ihr eingeschickt habt. Toni, bist du noch da?
Ich bin noch da.
Wunderbar. Toni, wir haben ja gerade schon gesprochen so ein bisschen, was du alles so erlebt hast im Fußball. Dann hast du auch schon gesagt, es gab auch manchmal Streit, als du dann Vater warst. Ja, das heißt ja, hast irgendwie ein Baby bekommen. Hat es auch schon dein Leben verändert oder deine Sichtweise auf den Fußball, als du dann Vater wurdest?
Ich denke, dass mit der Geburt meines Sohnes eigentlich ziemlich viel angefangen hat. Das kann ich jetzt rückblickend sagen. Aber aus der damals, ja, eigentlich war ich schon, ja, keine Ahnung, wie kann man sagen, Trottel. Mehr oder weniger. Das zeigt sich am besten, dass ich, also bei der Geburt war ich noch dabei und einen Tag später bin ich zum Spiel gefahren, weil ich dann nicht mehr bei meiner Frau im Krankenhaus, ja. Und ich glaube, dass das Beispiel eigentlich ziemlich viel aussagt. Aber ja, irgendwie hat es aber uns, dieses Kind hat uns auch zusammengeschweißt. Also unser Sohn war irgendwie so dann dieses Bindeglied, wo ich jetzt sagen kann, da hat Gott was zwischen uns reingelegt, das uns bindet. Und das war mein Sohn. Und mit ihm kam, natürlich war das nicht gleich am Anfang alles toll, wie gesagt, auch mit diesem Spiel statt Krankenhaus. Und es gab danach halt eben auch schon oft Streit, weil ich halt eben meiner Vaterrolle nicht gerecht wurde. Die Rolle als Ehemann bin ich nicht gerecht geworden. Aber trotzdem kann ich heute rückblickend sagen, ja, dieser Sohn ist ein richtiger Segen für mich geworden. Ja.
Wie bist du denn schlussendlich dann zum Glauben gekommen? Was ist passiert?
Genau, also ich habe ja gesagt, ich bin ja im Glauben groß geworden. Und warum auch immer, irgendwie habe ich mich ein bisschen dran festgehalten. Und ich war auf Facebook in so einer kroatisch-christlichen Gruppe mit drin. Und da hat mal jemand ein Zeugnis von einer Frau als PDF-Datei hochgeladen. Und das habe ich dann angefangen zu lesen und das hat mich nicht mehr losgelassen. Also diese Frau hat eine Höllenvision gehabt. Also Jesus hat ihr die Hölle gezeigt. Und ich konnte nicht aufhören zu lesen. Eigentlich hab ich früher nur den Sportteil in der Zeitung gelesen. Nur das hat mich interessiert. Irgendwie ein Buch zu lesen oder sonst irgendwas war nie bei mir auf dem Plan. Aber das hat mich richtig rangezogen. Also das hat mich echt berührt und es hat mich nicht losgelassen. Habe ich immer weiter gelesen und irgendwann kam ich an eine Stelle, das war dann wie so ein Spiegel für mich, wo ich mich dann selber in dieser Hölle gesehen habe. Und es war dann in mir drin, okay, du bist auf dem falschen Weg. du versagst gerade total als Ehemann, als Vater, als Mensch. Du bist nicht auf dem Weg, der zu Gott führt. Du bist auf dem absteigenden Ast. Ja, und das hat erstmal ziemlich eingeschlagen bei mir, also echt wie eine Bombe. Das hat mich komplett erschüttert, mein ganzes Herz, also alles in mir, was mir wichtig war, ist dann sozusagen in mir zusammengebrochen. Und das Tolle daran aber war, dass ich auch die Liebe und Barmherzigkeit Gottes in diesem Moment sehr stark auch verspürt habe. Und an diesem Abend habe ich noch ein Gebet gesprochen, dass Jesus mir alles nimmt, was mich von ihm trennt, und dass er mir die Sachen gibt, die mich zu ihm hinführen. Das ist eigentlich das Gebet vom heiligen Nikolaus von Flü. Das habe ich damals aber gar nicht gewusst. Das habe ich erst später rausgekriegt, als ich mich mehr mit dem Glauben beschäftigt habe. Und ich bin echt am nächsten Morgen aufgestanden und dieser Wunsch nach Fußball, dieses Gefühl, das war alles weg. Das war fremd, das war meilenweit weg von mir. Ich wollte eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben. Ich habe ein Gefühl gehabt, ich kenne das gar nicht, das ist mir fremd. Ja, und so hat es dann angefangen. Und dann habe ich bei meiner Mutter mal angerufen, habe sie gefragt, ob sie irgendwie eine Bibel hat oder ein Evangelium oder irgendwas zum Lesen aus der Heiligen Schrift. Dann hat sie mir so eine Taschenbibel gegeben mit Evangelien und Psalmen. Und dann habe ich Evangelium angefangen zu lesen, also alle vier. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, wie weit ich eigentlich von Gott weg war. Alles, was Jesus sozusagen von uns auch erwartet, habe ich eigentlich alles Gegenteil gemacht von dem. Und das war dann auch nochmal zwar eine Enttäuschung für mich, das hat mich nochmal sehr stark berührt, aber wiederum trotzdem diese Barmherzigkeit Gottes erfahren, dass er mich liebt und dass er, wenn ich umkehre, mir auch meine Sünden vergibt und dass er mir einen Neuanfang schenken möchte. Ja, und so hat es dann angefangen.
Du hast gerade gesagt, das Gefühl von diesem Fußballschauen gehen müssen war wie weg. Bist du dann gar nicht mehr ab dem Punkt ins Stadion gegangen? War das ein schleichender Prozess?
Nee, also ich habe echt einen radikalen Schnitt gemacht, allgemein mit Sport. Also ich war, klar, Fußball war Nummer eins, aber ich war sonst sehr auch am Sport, anderen Sportarten interessiert. Und ich habe da echt mal einen radikalen Cut gemacht. Ich weiß nur nicht, wie lang dieses Zeitfenster war, aber es war relativ lang. Es ging bestimmt über ein Jahr, wo ich erstmal mit solchen Sachen gar nichts mehr erstmal zu tun haben wollte. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, der Sport an sich ist ja nicht schlecht. Nur weil du falsch umgegangen bist, ist es noch lange nichts Böses. Heute bin ich auch der Meinung, dass Sport was Gutes ist, vor allem für Kinder und Jugendliche, aber für uns Erwachsene halt eben auch. Nur halt, wenn es ins Extrem geht, in die falsche Richtung, wenn es aggressiv wird, dann ist es halt falsch. Aber an sich ist Sport nichts Schlechtes. Und so musste ich neu lernen. Das ist echt dieses Neugeborensein. Ich musste neu lernen, mit Dingen richtig umzugehen.
Du bist ja doch jetzt auch schon ein paar Jahre ein gläubiger Mensch. In der Rückschau so ein bisschen, was hat der Glaube jetzt auch alles langfristig bei dir verändert? Warum lohnt es sich so viel mehr, an Gott zu glauben, statt irgendwie an einen Fußballverein zu glauben?
Ja, ich glaube, das haben wir am Anfang mal gesagt, dass halt eben die Ergebnisse der Spiele haben über meine Laune bestimmt. Ja, hast du gewonnen, warst du glücklich, hast du verloren, warst du Mist drauf. Und bei Gott ist es anders. Bei Gott bist du gerade durch die Familie, durch meine Frau, durch jetzt beide Kinder, fühle ich mich so erfüllt. Und auch dieser Dienst am Nächsten, zu dem wir ja alle berufen sind, da fließt so viel zurück. Man geht zum Beispiel zu einer älteren Frau und bringt ihr die Krankenkommunion und ich komme erfüllt nach Hause. Obwohl ich etwas geleistet habe, bin ich erfüllt und nicht frustriert. Und ich glaube, das ist der größte Punkt, wo ich sage, das hat mir Gott echt gezeigt, dass seine Liebe, seine Barmherzigkeit, die Familie, die Frau, die Kinder, dass das so ein großer Segen ist und ein pures Glück eigentlich, das auch glücklich macht, ja.
Eine Zuhörerin hat auch gefragt, warum du dann Diakon geworden bist. Vielleicht willst du noch ganz kurz auch sagen, was ein Diakon ist. Ich weiß nicht, ob das jeder hier weiß, der gerade zuhört.
Genau, also ein Diakon ist ja ein Amt in der Kirche. Wenn ja drei Ämter, Diakon, Priester, Bischof. Und ein Diakon hat ziemlich viele Aufgaben. Also man kann ihn nicht auf eine Sache begrenzen. Er ist klassisch in der Gemeinde unterwegs. kann sich in der Gemeinde, egal welcher Sache, engagieren, aber meistens im Caritas oder karitativen Dienst, also der tätige Nächstenliebe. Aber es gibt Klinikseelsorger, es gibt Gefängnisseelsorger, es gibt Seelsorger bei der Polizei zum Beispiel. Das machen auch Diakone. Und Diakone gibt es im Hauptberuf, die wo dann 40 Stunden in der Gemeinde irgendwie, sagen wir mal, arbeiten. Oder solche, wie ich momentan bin, im Zivilberuf. Das heißt, man arbeitet nebenbei und macht es, ja, das hört sich so blöd an, ehrenamtlich Diakon. Weil der Diakon ist überall. Also ich bin Diakon zu Hause, ich bin Diakon in der Gemeinde, aber ich bin halt auch ein Diakon bei der Arbeit. Man ist überall Diakon und nicht nur sonntags beim Gottesdienst oder so. Genau, und vielleicht kann man gleich die Frage dann auch beantworten. Wie bin ich zum Diakon gekommen? Ja, ich habe einen starken Wunsch bei der Arbeit verspürt, dass ich mehr machen möchte. Ich will nicht nur einmal sonntags in die Kirche gehen, zum Gottesdienst und dann wieder nach Hause und das war's dann. Das war mir irgendwie zu wenig. Ich wollte mich mehr engagieren und habe dann mit meiner Frau geredet. Und sie war die Erste, die eigentlich auch eher durch eine Arbeitskollegin, weil sie ein Wort falsch verstanden hat, sie hat Diakon statt Dekan verstanden, dann kam sie nach Hause und hat gesagt, wird doch Diakonin. Und ich wusste erstmal gar nicht, was ein Diakon ist. Und dann habe ich es einem befreundeten Priester damals erzählt. Und der hat, dass ich diesen Wunsch hatte, nach mehr zu machen in der Gemeinde. Und er hat mir dann auch das Diakonat vorgeschlagen. Und dann habe ich nochmal mit einem zweiten Priesterfreund geredet. Und er wollte mir das auch schon ans Herz legen, hat er mir damals gesagt. Und das war so, okay, drei Personen unabhängig voneinander, die nicht miteinander gesprochen haben, legen mir das Diakonat ans Herz. Und dann habe ich mich halt eben damit auseinandergesetzt, was brauchen Diakon, was sind die Voraussetzungen. Und so bin ich dann auf diesen Weg gekommen.
Ich wollte nochmal kurz auf die Möglichkeit hinweisen, auch Fragen zu stellen, live hier in der Sendung über WhatsApp. 0171 57 53 200 ist die Nummer dafür. Wenn du eine Frage hast an Toni Babic, dann kannst du sie gerne noch stellen. 0171 57 53 200 und da kam jetzt auch nochmal was rein. Eine Frage war zum Beispiel, würdest du im Nachhinein sagen, dass dein Glaube jetzt die Kompensation Fußball ausgewechselt hat?
Oh je, kann man das so sagen? Ich glaube, das eine sollte das andere nicht ausschließen. Also ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin nicht gegen Fußball, ich unterstütze meinen Sohn, der spielt zwar Basketball, aber ist auch eine Sportart. Also das ist wie so eine Ersatzdroge oder sowas ist, nee, glaube ich nicht.
Und die Person hat dann auch noch gefragt, wie dieser Weg für dich war als Diakon. Ist dir das schwer gefallen und wie hast du gemerkt, ob das das Richtige ist für dich?
Naja, also wenn man sich auf den Weg macht, wird man schon auch geprüft und man prüft sich selbst. Also es kommen echt Momente, das Fernstudium, das muss man alles nebenberuflich machen. Und die 3,5-jährige Ausbildung, also insgesamt waren es bei mir 6,5 Jahre. Und natürlich ist man irgendwann mal an einem Punkt angelangt, wo man sagt, boah, ich habe keine Lust mehr und es ist gerade zu viel, zu anstrengend. Aber das sind genau diese Momente, wo man sich dann hinterfragt, okay, warum mache ich das alles? Ist es überhaupt jetzt noch das Richtige? Man versinkt sich eigentlich ins Gebet, sucht den Dialog mit Gott und wartet auf eine Nachricht oder auf eine Antwort. Und irgendwann kommt dann, sie kommt nicht gleich. Bei mir war es nie gleich, dass ich sage, ah ja, jetzt hat mir Gott geantwortet, jetzt weiß ich Bescheid. Es kam dann meistens so im Laufe der Woche, kam dann Impuls, wo du dann auch wieder gemerkt hast, okay, der Akku wird aufgeladen und es geht wieder voran. Also es ist anspruchsvoll, aber nicht unmöglich. Also es sind ja schon viele Männer diesen Weg gegangen, von dem her. Wenn es Berufung ist, gibt es auch einen Weg. Da bin ich mir 100% sicher.
Eine Frage, die auch gekommen ist, war das Ding von, wie haben denn deine Kumpels reagiert auf diesen krassen Rückzug, der so plötzlich kam? Und auch, wie ging es deiner Frau?
Ja, die Freunde, also es gab keinen, der wo zu mir gesagt hat, irgendwie, nö, jetzt bist du blöd und ich will mit dir nichts zu tun haben. Aber viele haben sich gewundert und ich glaube, sie haben das auch so aus der Ferne so ein bisschen auch verfolgt und beobachtet. Und die, wo mich jetzt erst kennenlernen, die können es nicht glauben, dass ich mal so war. Und die, wo mich schon länger kennen, die schütteln heute immer noch den Kopf und können kaum glauben, wie sehr ich mich doch verändert habe. Ja.
Du hast ja gerade vorher schon so ein bisschen erzählt, was du gemacht hast, wenn es dir nicht so gut ging oder wenn der Weg zum Diakon auch dir schwer gefallen ist. Es kam nochmal eine Nachfrage, woher bekommt man genau in diesen Momenten die Kraft zum Weitermachen, beziehungsweise manchmal ist ja auch einfach, ja, die Welt irgendwie schon hart oder man sieht manchmal keinen Sinn mehr in was. Wo hast du da deine Hoffnung hergehabt oder die neue Kraft bekommen?
Also ich hab's Glück, dass Gott mir oft Antworten gegeben hat durch meine Frau. Sie war sozusagen das Sprachrohr. Und dann hat sie irgendwas zu mir gesagt, wo ich dann wirklich gemerkt habe, okay, das geht jetzt tief ins Herz rein. Manchmal ist auch eine Wahrheit, die man vielleicht nicht irgendwie wahrhaben möchte oder so. Aber es kam auch ein tiefer Friede und auch eine Erkenntnis dazu, wo man wirklich gemerkt hat, okay, sie hat recht, ich muss jetzt dran arbeiten und ich muss gewisse Dinge ablegen, wenn ich mich zu sehr ablenken lassen habe vom Studium oder so. Das musst du jetzt zur Seite legen und du musst jetzt weitergehen. Und dann hat man auch gemerkt, okay, jetzt habe ich mich sozusagen wieder gelöst von den Dingen und Gott hat mir jetzt wieder Kraft gegeben, weiterzugehen. Also das ist immer auch ein bisschen individuell. Das funktioniert jetzt zum Beispiel bei mir. Bei einem anderen wäre es vielleicht eben nicht die Frau. Da kann es halt sein, das ist vielleicht ein geistiger Begleiter oder ein Pfarrer oder ein Arbeitskollege oder der beste Freund oder sonst irgendjemand. Also das kann man jetzt nicht auf eins runterbrechen und sagen, hey, das ist jetzt das Rezept. Auf jeden Fall muss man das Knie beugen, ins Gebet gehen und Gott bitten, dass er einem zeigt, okay, wo geht es jetzt weiter? Und nicht, das ist einfach gesagt, aber verzweifeln darf man halt nicht. Die Welt ist hart, das stimmt, es ist nicht alles toll. Aber auch das ist eine Wahrheit. Wenn man diese Wahrheit halt eben auch akzeptiert und nicht blauäugig durch die Welt geht, dann merkt man halt eben auch, dass es einen nicht so sehr runterziehen kann. Wenn man nur denkt, ja, alles toll, 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 bis dann die negativen Sachen kommen, die ziehen dann jemanden runter und dann ist alles blöd. Also lieber bei der Wahrheit bleiben. Es ist nicht alles toll, es ist nicht immer alles einfach. Aber dieser gute, große Gott, der uns seinen Sohn gesandt hat und den Heiligen Geist geschenkt hat, ich glaube, sehr gut ist es, wenn man eine bessere Beziehung zum Heiligen Geist aufbaut, der uns echt leitet und führt durch diese Welt.
Du hast ja doch einen ziemlich starken Lebenswandel gehabt. Das ist ja auch irgendwie viel auch mit Kontrolle abgeben, wenn man immer mehr Gott sein Leben gibt. Ist dir das manchmal auch schwer gefallen, so die Kontrolle abzugeben?
Natürlich, natürlich. Das ist ein Prozess. Ich glaube, der kommt mit jedem Tag lernt man was Neues dazu. Manchmal nicht sofort, manchmal sind es auch rückblickend Dinge, wo man merkt, okay, hier habe ich echt eine Glaubensvertiefung oder Erfahrung gehabt. Aber es ist echt ein Prozess, man muss sich daran gewöhnen, das ist nicht so einfach. Wir Menschen haben es doch lieber, wenn wir alles unter Kontrolle haben. Und da so abzugeben, sind wir nicht so gut darin, denke ich. Aber man muss sich drauf einlassen und so wächst auch das Vertrauen. Ja, wenn ich mich mit jemand ins Auto setze, der wo erst seinen Führerschein gemacht hat und dann ist man sich vielleicht auch nicht so ganz sicher in diesem Auto. Aber wenn man jeden Tag mit dieser Person fährt, in einem Jahr merkt man, hey, okay, ich bin da drin auch sicher. Und so ist mit Gott ist, denke ich mal, ähnlich, dass man mit ihm halt eben auch so geht und ihm einfach anvertrauen muss, gewisse Dinge. Und er greift sich ja auch nicht immer alles gleich. Ja, er lässt uns auch diese Freiheit, dass wir da selbst auch ein bisschen, auch wenn wir noch eine Hand am Lenkrad haben, auch okay. Er hat sehr viel Gefühl darin, ja.
Zum Schluss noch die Frage, du warst jetzt selber in dieser krassen Fanszene drin. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der da selber drin steckt oder der einen Angehörigen hat, der da selber drin ist, was würdest du den Personen mitgeben oder ja, was rätst du diesen Betroffenen oder den Angehörigen, wie man mit so einer Situation umgeht?
Also ich denke, was nie funktioniert, sind so diese Sachen, wenn man dann anfängt, jemanden zu beleidigen. Du Trottel, warum machst du denn sowas? Du bist voll der Depp, warum regst du dich so auf? Da geht meistens, gehen die Klappen runter und dann ist zu und dann kommt man da auch nicht mehr ran. Was für mich sehr eine Einsicht, wo ich hatte, war, das war auch nach meiner Bekehrung, aber ich habe mir so jetzt gestellt, okay, als VfB-Fan ist der größte Hass gegenüber zum Beispiel KSC, ne? Aber wenn ich jetzt wirklich in einer Situation stecken würde, wo ich Hilfe brauche, wo ich um mein Leben kämpfe, dann wäre es mir eigentlich scheißegal, ob mich jemand mit einem KSC-Trikot oder sonst irgendwas rettet. Du bist einfach dankbar, dass dir jemand hilft. Und da würdest du gar keinen Unterschied machen. Und das sind so die Dinge, wenn man solche Beispiele vernünftig probiert, den Menschen zu erklären, hey, du hast gar keinen Grund, jemanden zu hassen, das macht doch gar keinen Sinn. Klar ist ein bisschen Spannung bei so einem Derby, aber wenn es in Hass und sowas umschlägt und Gewalt, das ist nicht gut. Nicht gut für einen selbst, nicht gut für unsere Gesellschaft, nicht gut für die Welt. Es hat Auswirkungen für uns alle. Also eher probieren, gut zu argumentieren, vernünftig zu argumentieren, nicht beleidigen und natürlich die Personen mit ins Gebet zu nehmen, in die Gottehände sie zu empfehlen, weit sie an das unbefleckte Herz Mariens. Das funktioniert auch oft ganz gut. Es braucht Zeit, bis diese Erkenntnis vielleicht bei den Menschen ankommt. Aber das Gebet hilft auf jeden Fall immer als Unterstützung.
Ja, Toni, ich danke dir sehr für dein Dasein hier, für die Bereicherung in unsere Sendung. Das war auf jeden Fall, ich fand es sehr spannend, was du erzählt hast.
Ich danke euch.
Und wir haben jetzt auch noch reingekriegt, zwar keine Frage mehr, aber ganz liebe Grüße. Eine Hörerin aus Kiel hat sich gemeldet, die wohl deine Schwägerin ist und sie meint, sie ist ganz stolz auf dich.
Ah, okay, vielen Dank. Liebe Grüße in den Norden.
Genau, danke Toni, dass du bei uns warst.
Danke euch, alles Gute und Gottes Segen.
Und mich interessiert jetzt auch, wie Gott in eurem Leben gewirkt hat. Hat Gott dein Leben irgendwie verändert? Dann kannst du mir das auch gerne schreiben, 0171 57 53 200. Wie hat Gott dein Leben verändert? Schreib mir einfach eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht. Und wir hören jetzt von Jeremy Camp, Word of Life. Abend der Jugend bei Radio Horeb. Bei mir ist heute wieder Markus Kosian. Er bringt uns immer die News aus der Promi-Welt mit. Bei seinen Promi-News geht es aber nicht um Trennungen, Herzschmerz oder irgendwelche Gerüchte, sondern er berichtet von Promis, die sich zum Glauben an Jesus bekennen. Ganz passend zum Thema der heutigen Sendung Life Changer oder Umkehr hat Markus ein Exklusivinterview mit einem Star geführt, der sein Leben und seine Musik aufgrund seines Glaubens in letzter Zeit richtig stark verändert hat. Hallo Markus, schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Timo und ein herzliches Hallo auch an alle Hörer.
Markus, welcher Star hat denn in letzter Zeit sein Leben ja ziemlich aufgrund seines Glaubens umgekrempelt?
Ja, also es ist ein Nachwuchskünstler, der in der TV-Talkshow Riverboat, die im MDR läuft, hat sich der Popsänger Toni Kraus, hat da erzählt, wie der Glaube an Gott sein Leben verändert hat. Und darüber hat dann auch die Bild-Zeitung berichtet. Und wir haben uns darauf mit Toni in Verbindung gesetzt und mit ihm ein Interview über seinen Weg zum Glauben und die Werte, die ihm heute wichtig sind, geführt.
Du hast gerade gesagt, der war in der Sendung Riverboat. Woher könnten die Zuhörer Toni Kraus noch so kennen aus früherer Zeit?
Ja, also der Toni ist heute 24 Jahre alt und er war bereits so Mitte der 2000er Jahre ein Kinderstar in der Volksmusikszene. Sein Vater, der war damals der Frontman der Band Die Randfichten und die haben damals in der Szene einen richtigen Gassenhauer abgeliefert. Das Lied Lebt denn der alte Holzmichel noch? Das wurde so ein Riesenhit, der dann Land auf, Land ab auf jedem Volksfest zu hören war. Und im Zuge dessen kam auch der Toni ins Rampenlicht. Der wurde da entdeckt und er trat dann in Volksmusikshows von Florian Silbereisen und Co. auf, auch mit Helene Fischer, und hatte dann selber so einen kleinen Single-Hit. Und er war damals dann auch in Shows zu Gast, wie zum Beispiel bei TV Total mit Stefan Raab. Und mit 15 Jahren begann dann der Toni Popmusik zu machen und hatte 2013 direkt einen kleinen Hit mit dem Titel Sommerregen. Und daraufhin bekam er 2015 einen Plattenvertrag bei Sony Music und spielte dann als Gastact mit dem ja sehr bekannten DJ-Duo Gestört aber geil und war als Voreck von Max Giesinger auf den großen Bühnen Deutschlands zu hören und spielte davor Tausenden von Menschen. Mehr Infos zum Toni seiner Karriere, die findet ihr auf seiner Webseite toni-musik.de. Da kann man dann sehen, wie der sich so entwickelt hat und wie er heute ja, schöne Popmusik macht.
Du hast ja auch so ein 30-minütiges Interview mit ihm geführt, in dem er ja ganz viel erzählt, was so in den letzten Monaten in seinem Leben passiert ist. Und wir würden davon jetzt auch einen kleinen Ausschnitt zeigen. Und das ganze Interview können die Zuhörer natürlich auf YouTube anschauen, auf dem Kanal von Promis Glauben.
Was mir jetzt bei deinem aktuellen Song Mein Zuhause auffällt und was so ganz anders ist als bei anderen Künstlern im Popgeschäft. Du bringst im Text Gott damit rein. Und was ist denn deine Motivation dazu? Und gab es da ein einschneidendes Erlebnis, dass das jetzt auf einmal ja bei dir im Leben eine Rolle spielt?
Also ich bin eigentlich schon, also offiziell schon länger Christ. Ich bin getauft als Kind und habe auch 2014 schon mal bei einer Evangelisation mein Leben Gott übergeben und habe da quasi also mich dort nochmal entschieden, ja, ich will mit Gott gehen, aber eigentlich, haben wir ja gerade gehört, hat dann erst so wirklich die schlimme Phase angefangen. Ich hätte mich, glaube ich, auch früher schon als Christ, oder ich habe mich auch früher schon als Christ bezeichnet, aber das war einfach ganz viel, ja, Label. Also das hat nicht viel mit meinem Leben zu tun gehabt oder hat irgendwie keine Auswirkungen auf mein Leben gehabt. Ich war zwar offiziell Christ und ich habe manchmal gebetet, meistens irgendwie für irgendwas, wenn ich irgendwie Hilfe gebraucht habe oder wenn irgendwie eine Situation glimpflich ausgehen sollte oder so. Aber es hat, ansonsten habe ich gemacht, was ich will. So. Und habe auch da keinen Blick für gehabt. Und dann habe ich 2020 im Sommer erst wieder eine sehr schmerzhafte Trennung hinter mir gehabt, aber an der war diesmal nicht ich schuld, oder nicht, sag ich mal, nicht hauptsächlich. Da bin ich quasi betrogen worden und auch verlassen worden und ja, halt ganz auch menschlich, zwischen Menschen eine ganz schwierige Geschichte, was da passiert ist. Und das hat mich dermaßen aus der Bahn geworfen und ich bin im Sommer krank geworden. Ich habe eine halbseitige Gesichtslähmung gehabt, also meine komplette rechte Gesichtshälfte ging nicht mehr. Und ja, Krankenhausaufenthalt dann auch später noch mit, weil ich dann auch noch psychosomatische Symptome hatte, eigentlich am ganzen Körper und es mir psychisch auch nicht gut ging. Zum ersten Mal in meinem Leben irgendwie sowas wie Panik verspürt und dann tatsächlich auch eine Art Angststörung diagnostiziert bekommen. Und ja, also eine Phase, wo ich unglaublich viel erstmal über mein Leben nachgedacht habe, generell, wo ich ganz viele Dinge dann auch angepackt habe, also wo ich mich so gefragt habe, okay, was läuft denn schief in meinem Leben? Was mache ich eigentlich, was ich selber moralisch total verwerflich finde und trotzdem mache ich das, ne? Also es war ja nie so, dass ich irgendwie auch früher Untreue cool gefunden hätte oder dass ich das cool gefunden hätte, wenn man so einen Verschleiß an Frauen hat oder so. Also das habe ich auch immer bei anderen Leuten so ganz, ganz weird empfunden und habe das natürlich für mich dann auch bewusst verschwiegen. Und trotzdem hat man es ja irgendwie gemacht. Also ja, genau. Und da habe ich ganz viele Dinge angepackt. Ne? Ich habe auch meine Jugend hindurch, wie viele andere auch, mit Pornografie in Berührung gekommen. Auch das war ein Punkt, den ich einfach ja, dann komplett gestrichen habe aus meinem Leben, wo ich frei werden durfte. Und dann hat man halt einfach gemerkt, an der Stelle, wo ich so krank war und wo man dir im Krankenhaus sagt, es gibt keine Garantie dafür, dass das Gesicht irgendwann wieder so wird, wie es war, dass quasi das Gesicht wieder funktioniert. Sind wir Menschen dann ja doch geneigt dazu zu fragen, wer könnte mir denn jetzt noch helfen? Also wenn es kein Arzt kann und wenn es kein Medikament kann oder nicht hundertprozentig, wer hält es denn in der Hand? Und das war natürlich der Punkt, wo ich ja meine Beziehung zu Gott wieder intensiviert habe, natürlich erstmal dafür motiviert. Und wo ich dann einfach erfahren habe, dass mir Gott so ein paar Punkte aufgezeigt hat. Also es haben dann auch wirklich Leute in mein Leben gesprochen und sind so Pas haben, ich habe einen befreundeten Pastor angerufen. Die haben ja dann auch klipp und klar mal ein paar Dinge gesagt hat. Und er hat gesagt, warum machst du denn das und warum machst du denn das? Und wo es dann auf einmal auch so Klick gemacht hat bei mir. Und dann habe ich quasi angefangen, wirklich mit Gott zu gehen und mein Leben danach auszurichten, Ich habe angefangen, Bibel zu lesen. Dann habe ich mich jetzt eben auch dafür entschieden, genau das in meiner Musik nicht zu verschweigen. Ich habe immer, habe ich vorhin schon gesagt, schon seit ich jugendlich war, immer über das geschrieben, was mich bewegt hat, was mich beschäftigt hat, was ich durchlebt habe, wo ich meine Gefühle reingepackt habe. Und jetzt ist es so, dass das halt auch einfach dazugehört.
Radio Horeb Abend der Jugend, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Exklusivinterview, das Promis Glauben mit ihm geführt haben. Seine neue Single, die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Hier ist Toni Kraus mit Mein Zuhause. Er singt hier über die Sehnsucht nach Ehe und Familie. Das war der Song Mein Zuhause von Toni Kraus. Wir haben gerade ihn schon im Interview auch gehört, wie er in letzter Zeit den Glauben zu Jesus nochmal neu gefunden hat. Markus, du bist vom Promis Glauben, du bist in der Promi-Welt ganz gut informiert immer. Gibt es gerade auch noch jemand anderes, der gerade irgendwie sein Leben ein bisschen umstellt?
Ja, also vielleicht nicht umstellt, oder sondern ja auch was Ähnliches erfährt. Also wir berichten ja täglich auf promisglauben.de von Menschen aus der Öffentlichkeit, die sich zum Glauben äußern. Und ich nehme jetzt nochmal eine Story her, die ganz zu dem gut passt, was jetzt gerade der Toni besungen hat. Der britische Singer-Songwriter, der Weltstar Ed Sheeran, erklärte vor kurzem in der Show, dass für ihn die Geburt seiner Tochter die Antwort auf eine existenzielle Frage war. Dazu sagte er wörtlich, zitieren, das hat mir tatsächlich einen Sinn gegeben und etwas im Leben, das wichtiger ist als meine Arbeit. Zuvor stand sein Beruf im Mittelpunkt seines Lebens und seiner Freizeit, die er immer mit Musik füllte. Und diesbezüglich sagte der Ed Sheeran, ich fand einfach, dass ich darüber hinaus wirklich keine Aufgabe hatte. Und durch seine Familie habe sich dann seine Perspektive aufs Leben verändert. Inwieweit der Glaube bei ihm eine Rolle spielt, da kann man, ja, muss man ein bisschen recherchieren. Die Zeitung Huffington Post berichtete im Frühjahr 2018, dass der Sheeran eine eigene Kapelle auf seinem Anwesen in England baue, um einen privaten Rückzugsort für Einkehr und Gebet sowie für familiäre Feiern wie Taufen und Hochzeiten zu haben. Und über seinen Glauben, wie gesagt, sagt er jetzt schön selten was. Aber in einem Interview aus dem Jahr 2013 gab er an, dass sein Vater aus einer großen irisch-katholischen Familie stammt. Und zur ARD-Themenwoche 2017 mit dem Titel Woran glaubst du, erzählte der Weltstar dem Radiosender Bayern 3, dass seine Mutter für ihn ein Vorbild im Glauben ist. Und dazu sagte er wörtlich, ich denke, an etwas zu glauben ist wichtig. Meine Mutter findet viel Trost in ihrer Religion. Es ist schön, an etwas zu glauben. Und wenn Leute sterben, ist es schön zu glauben, dass sie an einen besseren Ort gehen. Ja, soweit mal noch eine Story zum Weltstar Ed Sheeran.
Ja, Markus, danke, dass du uns wieder mit allen wichtigen News hier versorgst. Es gibt ja wirklich ganz viele Stars, die irgendwie glauben und weiß es oft gar nicht so ganz, und da ist natürlich deine Homepage perfekt. Da kriegt man eigentlich wirklich täglich ja neue Berichte von Leuten, die irgendwie was mit Gott erlebt haben oder sich dazu äußern in der Öffentlichkeit, und da kann natürlich auch jeder Zuhörer gerne mal draufschauen. promisglauben.de ist die Adresse, und wir wünschen dir natürlich einen ganz guten und gesegneten Abend.
Ja, vielen Dank. Ciao.
Ciao, Markus. Wie hat Gott dein Leben verändert? Das ist auch noch meine Frage heute Abend an dich. Dazu kannst du mir gerne eine WhatsApp ins Studio reinschicken oder auch eine Sprachnachricht. 0171 57 53 200 ist da die Nummer für. Wie hat Gott dein Leben verändert? Wir haben ja vorher schon gehört von Diakon Toni Babic, wie Gott bei ihm eingegriffen hat, wie er viel ins Stadion gegangen ist, ins Fußballstadion, alles dem untergeordnet hat und dann Gott ihm begegnet ist und er danach sein Leben total umgekrempelt hat. Vielleicht gibt es ja so ähnliche Geschichten bei euch, aber vielleicht auch was viel kleineres. Lasst mich gerne wissen. 0171 57 53 200. Einfach eine kurze Sprachnachricht oder Message ins Studio zu mir. Und wir hören jetzt von Hillsong You Are My Life. Das war die Band Hillsong mit dem Song You Are Life. Du bist das Leben. Heute das Thema ja auch Life-Changing, also wie sich das Leben von manchen Menschen auf krasse Weise ändert, wenn sie Gott begegnen. Und wir haben jetzt für euch Diakon Martin Bader, der war ja die letzten Wochen schon immer wieder hier und hat uns verschiedene Gleichnisse aus dem Leben Jesu ausgelegt. Auch heute ist es wieder so. Heute spricht Diakon Martin Bader über das Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl und was das auch mit Life Change zu tun hat.
Zum Jahreswechsel oder besser zu Beginn eines neuen Jahres hat man oft so diesen Brauch, dass man sich ja für das neue Jahr etwas vornimmt, einen guten Vorsatz wählt, was man verändern möchte. Also den Silvestertag bzw. den Jahreswechsel zum Anlass nimmt, sein bisheriges Leben so ein bisschen zu reflektieren, um dann daraus ja sich einen guten Vorsatz zu fassen, was man denn besser machen möchte oder anders machen möchte. Jetzt ist das neue Jahr ja schon ein paar Tage alt und da ist oft so die Gefahr, kenne ich zumindest aus meiner Erfahrung, dass ziemlich schnell man wieder im alten Fahrwasser drin ist. Und wenn diese Vorsätze nicht so richtig, ja, fest vorgenommen werden, ja, dass die sehr oft ganz schnell sich in Luft auflösen. Und dann ist da oft Frust. Dann ist da oft irgendwie so der Gedanke, ja, Mensch, bei mir ändert sich nichts und immer ist das alte Fahrwasser, in dem ich drin bin und warum klappt das bei mir nicht? Jetzt haben wir ja heute in dieser Sendung schon ganz viel von solchen Life-Changern gehört. Also von Erfahrungen, die Menschen in ihrem Leben gemacht haben, die waren so intensiv, in dem Fall auch Glaubenserfahrungen, Gotteserfahrungen im weitesten Sinne, dass sie daraufhin ihr ganzes Leben komplett gewandelt haben. Und da kann es ja manchmal so sein, dass man denkt, so ein bisschen neidisch auch darauf schaut und sagt, ja, warum gibt's bei mir sowas nicht? Wenn ich so eine Erfahrung machen würde, dann würde ich auch mein ganzes Leben ändern. Dann wäre es doch ganz einfach, sich diese guten Vorsätze nicht nur vorzunehmen, sondern auch in die Tat umzusetzen. Aber so einfach ist das nicht. Ich glaube, das ist auch sehr blauäugig, wenn man so auch an die Dinge des Lebens rangeht. Und wenn man mal so auf die Zeit Jesu schaut, dann kann man feststellen, da haben die Menschen auch schon in diesem gleichen Fahrwasser, sind sie oft getrieben und haben ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Es gehört sozusagen zum Leben dazu, dass man letztlich nicht die Dinge aus der Hand genommen bekommt, sodass man dann letztlich nicht mehr selbst groß entscheiden muss, sondern dass es immer darauf ankommt, wachsam zu sein. Wachsam zu sein, um auf das zu schauen, ja, auf die Dinge des Lebens so zu schauen, dass man auch erkennt, was wollen die Zeichen der Zeit mir denn ganz persönlich für mein Leben sagen. Und dafür muss man einfach auch wachsam sein. Im Matthäusevangelium, im 22. Kapitel, hören wir von Jesus ein solches Gleichnis, was uns das nochmal vor Augen stellt. Da geht es nämlich um ein königliches Hochzeitsmahl. Und Jesus sagt hier, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Diese aber wollten nicht kommen. Und da schickte er noch einmal Diener und trug ihn auf, sagt den Eingeladenen, siehe, das Mahl ist fertig, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder ein anderer fiel über die Diener her, misshandelte sie und brachte sie um. Und da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Und dann sagte er zu den Dienern, das Hochzeitsmahl ist bereitet, die Gäste waren nicht würdig, geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle ein, die ihr trefft. Die Diener gingen dann auf die Straße hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Also, es gibt diese Momente in jedem Leben. In jedem Leben gibt es diese Momente, wo wir ganz deutlich spüren, ich bin eingeladen. Eingeladen, etwas zu verändern in meinem Leben. Eingeladen, sozusagen an einem Hochzeitsmahl teilzunehmen. Mir wird sozusagen etwas angeboten, was wirklich mein Leben verändern kann, zum Guten verändern kann. Aber oft sind wir so in unserem Trott gefangen, dass wir das gar nicht als ein Hochzeitsmahl erkennen oder gar nicht annehmen können oder ja, so in unserem Trott sind, dass wir gar keine Lust haben, dass wir nur auf uns selbst schauen, auf unsere ganz vordergründigen Bedürfnisse, aber nicht auf das schauen, was wir wirklich brauchen für unser Leben. Und das ist die große Gefahr, die uns auch Jesus in diesem Gleichnis vor Augen stellen möchte. Jeder Mensch von uns bekommt diese Life Changer immer wieder angeboten in seinem Leben. Immer wieder möchte Gott uns diese Dinge anbieten, damit wir auch ganz konkret erkennen können, da an dem Punkt muss ich was verändern, an der Stelle muss ich mein Leben neu in den Blick nehmen. Die Frage ist nur, bin ich offen dafür? Habe ich diesen Blick auf mein Leben? Habe ich diese Offenheit, auch mir selbst gegenüber zu sehen, wo brauche ich wirklich Veränderung? Wo brauche ich wirklich Erneuerung? Und wir sind leider oft so Gewohnheitstiere und auch so gesteuert, dass wir eben das, was uns wirklich Mühe macht, oft beiseite schieben, weil es uns zu anstrengend ist. Und dass wir sehr schnell oft dabei sind, uns selbst zu bemitleiden und zu sagen, ja, wenn ich sowas erfahren würde wie der oder der, dann würde ich auch was verändern. Nein, wenn ich diese grundsätzliche Offenheit nicht habe, auch zu erkennen, wo ich Erneuerung brauche, wo ich Veränderung brauche, wo ich Heilung brauche, wo ich Bekehrung brauche, wo ich auch erkennen muss, wo ich falsch liege in meinem Leben, wo ich auch Schuld auf mich geladen habe, wo ich auch verkehrt lebe. Wenn ich diese Offenheit nicht habe, dann werde ich auch diese Life Changer in meinem Leben nicht erkennen. Und das ist das, was Jesus Christus uns immer wieder neu anbietet. Eigentlich in jeder Eucharistiefeier, immer dann, wenn wir uns im Vertrauen an ihn wenden. Er möchte uns durch den Geist, durch seinen Geist auch diese Erleuchtung schenken. Die Frage ist, ob wir es zulassen, auch in uns, in unserem Herzen von Gott die Räume ausgeleuchtet zu bekommen, die wirklich wichtig sind für mein Leben. Und das, ja, das wünsche ich uns, dass wir das vielleicht im neuen Jahr besser zulassen können, dass wir von Gott unser Leben beleuchten lassen können, von seinem Heiligen Geist. Und dass wir dann auch die Kraft haben und den Mut haben, Dinge wirklich zu verändern in unserem alltäglichen Leben, um dann zu erkennen, dass da wirklich auch etwas Neues wachsen kann, was uns Mut, Zuversicht und Hoffnung geben kann.
Radio Horeb, Abend der Jugend. Ein ganz großes Dankeschön an Diakon Martin Bader für deinen Impuls über das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Wir freuen uns natürlich schon auf deinen nächsten Impuls, den wir vermutlich schon bald hören werden. Es ist schon 20.54 Uhr, das heißt, wir nähern uns dem Ende der Sendung. Ich habe aber noch eine coole Info für euch, und zwar veranstaltet das Geistliche Zentrum vom Kloster Heiligenkreuztal einen ganz besonderen Pionierkurs, also was ganz Neues. Das ist der Grundkurs Spiritual Mentoring, und der ist ausgelegt für junge Erwachsene, also für Leute, die zwischen 18 und 35 sind. Und das ist eine Fortbildung, um anderen Menschen im Glauben gut begleiten zu können. Wir haben ja vorher auch von Tony Babbitt schon gehört. Er hat damals auch so eine Begleitung gehabt, die ihm so ein bisschen auch den Weg gezeigt hat zum Diakon sein. Also, so ein Begleiter sein für andere Menschen im Glauben ist eine super Sache. Und ihr könnt euch dort anmelden. Und die genauen Infos findet ihr unter der Homepage von dort. Die ist gzhkt.de. Ich sag's nochmal, gzhkt.de. Aber auf unserer Homepage könnt ihr das Ganze natürlich auch nochmal nachlesen. Horeb.org heißt die, und da gibt's auch immer die ganze Sendung nochmal zum Nachhören. Also als Podcast könnt ihr die ganze Sendung nachhören oder auch die von den letzten Montagen, die so liefen. Wir bereiten euch dann nochmal alles extra vor, und wenn ihr irgendwas nochmal hören wollt oder es vielleicht mal einem Freund weiterschicken wollt, einfach da drauf gehen, anhören, oder wenn ihr vor allem im Handy unterwegs seid, die Horeb-App runterladen, da könnt ihr genauso gut die Sachen nachhören. Das lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall. Nächste Woche gibt's natürlich wieder den Abend der Jugend. Da geht's ums Kiffen. Die Bundesregierung hat ja vor, Marihuana zu legalisieren, und wir haben da ehemalige Betroffene bei uns auf Sendung, und mit denen sprechen wir auch über ihre Zeit in der Sucht und wie sie da wieder rauskamen. Also herzliche Einladung auch schon wieder auf nächsten Montag. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, und verabschiede mich und wünsche euch einen ganz gesegneten Abend.